Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Einleitung von salzigen Abwässern aus dem Kalibergbau in die Werra wird uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Und ein versalzener See in Südkalifornien ergänzt den traurigen Reigen der toten Gewässer. Wir haben aber auch positive Beiträge, unter anderem über die Strippenzieher der Klimawende. Neue Kabel und Trafos für Windstrom von der Küste werden in Antwerpen gebaut. Und wir berichten über Ansätze zur Müllvermeidung in deutschen Städten. Im Verbrauchertipp geht es um das Impfzertifikat in Scheckkartenformat. Seit mehr als 100 Jahren werden Kalisalze an Weser und Werra abgebaut. Die salzhaltigen Laugen aus dem Kalibergbau an der hessisch-thüringischen Grenze werden dann in den Untergrund gepresst mit schwerwiegenden Folgen. Trinkwasserbrunnen in der Region mussten schon stillgelegt werden. Das Grundwasser ist versalzen und der ökologische Zustand der Werra katastrophal. Mit dieser sogenannten Laugenversenkung ist allerdings jetzt Schluss. Dennoch bleibt die Werra schwer geschädigt. Deshalb klagen Umweltschützer nun gegen weitere Genehmigungen zur Einleitung von Salzlaugen in den Fluss und gegen die Waldrodung für neue Salzhalden. Ludger Fittgau kennt Details.
In einem sind sich der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, und Priska Hinz, die hessische Umweltministerin von den Grünen, einig. Die Beendigung der sogenannten Laugenversenkung, das heißt das Pumpen salzhaltiger Abwässer aus dem Kalibergbau in Osthessen in noch tiefer liegende Gesteinsschichten, ist ein umweltpolitischer Erfolg. Priska Hinz.
Damit ist schon ein großer Schritt getan, um insgesamt die Belastung im Untergrund, aber auch die Gewässerbelastung von Werra und Weser zu verbessern.
Auch Thomas Norgall, der Naturschutzreferent des BUND, begrüßt den Stopp der Abwasserentsorgung in den Untergrund, den das Bergbauunternehmen K+S jahrzehntelang an der hessisch-thüringischen Landesgrenze nahe des Weserzuflusses Werra vornahm.
Das ist ein großer Erfolg. Das ändert aber leider nicht die Probleme, die der Fluss hat. Und es schafft natürlich aus dem Grundwasser das vorhandene Salz auch nicht wieder raus. Also da sind genau die großen Baustellen. Bloß weil es nicht furchtbar schlimmer wird, ist es ja noch nicht besser geworden.
Die Werra bleibt schwer geschädigt. Das räumt auch die hessische Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen ein. Das von der Europäischen Union vorgegebene Ziel, bis 2027 einen guten ökologischen Zustand des Flusses zu erreichen, ist unmöglich. Dafür sei die Grundbelastung, die in 100 Jahren Kalibergbau in der Region entstanden ist, zu groß, so die Ministerin.
Und natürlich wird auch jetzt eingeleitet, noch vom Kalibergbau, von der Kaliproduktion in das Oberflächengewässer, allerdings in deutlich reduziertem Maße. Und erst ab Ende 2027 soll die Kaliproduktion abwasserfrei sein. Das bedeutet aber, dass nicht auf einmal alle Belastung aus dem Gewässer weg ist, sondern es wird darüber hinaus auch noch eine Weile dauern.
Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland will es jedoch nicht mehr hinnehmen, dass K+S trotz der bereits vorhandenen großen Salzbelastung noch jahrelang erlaubt wird, salzhaltige Laugen aus dem Kalibergbau in die Werra abzulassen. Die BUND hat jetzt Klage gegen einen entsprechenden Behördenbescheid eingereicht. Thomas Norgall, der hessische Naturschutzreferent des Umweltverbandes.
Weil wir da als Rechtsmaßstab die europäische Wasserrahmenrichtlinie haben und die sagt, bis Ende 27 muss ein guter ökologischer Zustand erreicht werden, soweit es irgendwie möglich ist. Und wir sagen sozusagen, mit diesem Einleiterbescheid wird eigentlich die Voraussetzung, das Ziel zu erreichen, glatt unterlaufen. Damit geht man sehenden Auges in den Rechtsverstoß.
Nun hat der BUND eine weitere Klage angekündigt, die sich gegen die ökologischen Folgen des Kali- und Salzabbaus in Osthessen wendet. Die Klage richtet sich gegen die vorzeitige Rodung zur neuerlichen Erweiterung der K+S-Halde Hattorf. Dabei handelt es sich um eine rund 100 Meter hohe Abraumhalde aus dem Kalibergbau, unmittelbar an der hessisch-thüringischen Grenze gelegen. Die Halde soll erweitert werden. Wald von einer Fläche von rund 25 Fußballfeldern soll dafür nun schon einmal gerodet werden, ohne dass bereits eine Genehmigung zur Haldenerweiterung vorliegt. Von den meist nicht abgedeckten Halden fließe salzhaltiges Regenwasser permanent in den Boden und versalze das Grundwasser weiter, so Thomas Norgall vom BUND.
Wir fordern und haben immer gefordert, sozusagen, dass der Maßstab Recht und Gesetz ist. Der Maßstab Recht und Gesetz heißt nicht, dass dann das ökologische Paradies ausbricht, sondern er hat ja schon sozusagen bestimmte Kompromisslinien drin und wir wissen alle, dass niemand die Probleme von heute auf morgen abstellen kann. Aber wir sagen, es muss hier viel mehr Verbindlichkeit rein. Ein Beispiel zu dieser Angelegenheit. Es wird seit über 10 Jahren über das Stichwort Haldenabdeckung diskutiert. Wenn Sie sich die von uns beklagten Bescheide angucken, wo die Halden erweitert werden, dann gibt es dort keine verbindliche Haldenabdeckung. Das heißt, man redet seit 10 Jahren über eine Sache und wenn es dann darum geht, sie umzusetzen, dann wird es nicht gemacht. Dann wird weiter versprochen und auf die Zukunft verwiesen. Und das halten wir für falsch.
Auch die hessische Umweltministerin Priska Hinz erwartet nun vom Bergbaukonzern K+S, die Halden so schnell wie möglich abzudecken. Aus der Erprobungsphase müsse man nun herauskommen, so Hinz.
Ja, natürlich. Aus der Erprobungsphase muss es dann in den normalen Betrieb überführt werden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch gelingt.
Blieben die Halden ohne Abdeckung, würde es je nach Größe einer nicht abgedeckten Halde laut BUND rund 1000 Jahre dauern, bis die Niederschläge die Halden aufgelöst haben und aus diesen kein Salzwasser mehr in die Werra gelangt.
Über das weitere Verfahren halten wir Sie hier in Umwelt und Verbraucher auch auf dem Laufenden. Ludger Fittkau berichtete. In Südkalifornien, ganz in der Nähe von Palm Springs, befindet sich der Salton Sea, ein See, der seit Jahrzehnten vergiftet ist. Auch hier ist der Salzgehalt des Wassers so hoch, dass die meisten Tier- und Pflanzenarten abgestorben sind. Die Salze und zusätzliche Gifte kommen aus der umliegenden Landwirtschaft. Die hohe Verdunstungsrate treibt die Versalzung des Sees noch weiter voran. Und das kommt Kaliforniens Gouverneur eigentlich zu Pass. Der würde nämlich gern das Lithium, das unter dem See liegt, im großen Stil abbauen lassen. Katharina Wilhelm mit Details.
Das weiße Gold Kaliforniens befindet sich an einem unwirklichen Ort, dem Salton Sea im Süden des Bundesstaates. Ein ehemaliges Urlaubsparadies, in dem jetzt niemand mehr leben will. In den 50er und 60er Jahren wurde der See, der etwa 3 Autostunden entfernt von Los Angeles liegt, als Naherholungsgebiet angepriesen. Eine Art Riviera mitten in der Wüste, in der sich auch Stars wie Frank Sinatra oder die Beach Boys aufhielten. Heutzutage gilt der Salton Sea als Giftmüllhalde. Die Hotels sind zu Bruchbuden geworden. Die Arbeitslosigkeit in der einst prosperierenden Region ist hoch. Schuld ist unter anderem die immense Verschmutzung des Sees, unter anderem durch die umliegende Landwirtschaft, erklärt Michael Cohen vom Forschungsinstitut Pacific Institute. In dem Wasser landen so viele Düngemittel und es hat einen so hohen Salzgehalt, dass es für Fische immer schwieriger wird, dort zu leben. Und damit gibt es auch für die Vögel immer weniger Nahrung, also bleiben sie weg. Der Salton Sea ist ganz und gar künstlich entstanden, durch einen Unfall im Jahr 1905. Er hat derzeit weder Zu- noch Abflüsse. Das Wasser steht bzw. verdunstet in der Wüste und hat daher einen Salzgehalt, der weitaus höher ist als im Meer. Das führt auch immer wieder zu Umweltkatastrophen. 1999 starben beispielsweise rund 7,6 Millionen Fische in dem übersalzenen Gewässer. Doch unter dem trüb-grau-braunen Wasser liegt ein riesiger Lithiumschatz, der etwa 40% des derzeitigen Weltbedarfs decken könnte, wie Experten meinen. 3 Firmen stehen in den Startlöchern, um das wertvolle Metall aus dem Boden zu holen. Wir denken, dass wir 90.000 Tonnen pro Jahr herausholen können, in einem Markt, in dem weltweit jetzt 300.000 Tonnen pro Jahr gefördert werden. Wir würden damit nicht nur die Nummer 1 in den USA werden, sondern können auch mit Firmen aus Australien und Südamerika konkurrieren.
In Western Australia and in South America.
So Jonathan Weisgall von Berkshire Hathaway, einer der Firmen, die den Lithiumabbau vorantreiben will, im Lokalfernsehen. Das meiste Lithium wird in Südamerika abgebaut, dann folgen Australien und China. Wobei China Weltmarktführer im Herstellen der entsprechenden Batterien ist. Den Vereinigten Staaten, die sich vorgenommen haben, dass 2030 jeder zweite Neuwagen elektrisch sein soll, käme eine solide eigene Lithiumproduktion gerade recht. Doch es gibt ein Problem. So wie in Kalifornien hat bisher noch niemand Lithium im großen Stil abgebaut, sagt Jonathan Weisgall und versucht so, die Erwartungen auch etwas zu dämpfen. Im Labor hat das geklappt. Wir müssen zeigen, dass es auch hochskaliert geht. Wir wollen uns beeilen, aber wir müssen krabbeln, bevor wir gehen und gehen, bevor wir rennen. Denn in Kalifornien würde das Lithium nicht wie sonst aus Minen abgebaut, sondern mit der Hilfe von Geothermiekraftwerken gewonnen. 11 Kraftwerke holen derzeit heißes Sohlewasser aus der Erde. Mit dem Dampf werden Turbinen betrieben, Strom gewonnen. Das Wasser wird anschließend zurückgepumpt. Die Idee: Aus dem Wasser, in dem sich das Lithium gelöst hat, könnte man das Metall herausfiltern und umwandeln. 2023 will man mit dem Prozess beginnen. Die Lithiumgewinnung per Geothermie soll recht umweltschonend sein. Auch deswegen gibt es bisher kaum Proteste gegen den geplanten Abbau.
It will benefit California, it will benefit the region, it will benefit the nation as a whole. It can be a win-win-win situation. If it is done properly.
Es könne ein dreifacher Gewinn für Kalifornien, die Region und die USA sein, wenn es richtig gemacht wird, sagt beispielsweise Frank Ruiz von der Umweltorganisation Audubon, dem Radiosender NPR. Die Bürger vor Ort hoffen jedenfalls, dass der Metallabbau Jobs bringt und Geld, das wiederum in den Schutz der umliegenden Natur gesteckt werden kann, um den Salton Sea aus seinem toten Schlaf wieder zu erwecken.
Aus Kalifornien berichtete Katharina Wilhelm. Im letzten Jahr wurden erstmals seit 12 Jahren keine Windkraftanlagen auf See neu gebaut. Damit aber die Erneuerbaren bis 2030 80% des Stromverbrauchs decken könne, müssten in Deutschland laut dem Think Tank Agora Energiewende sehr schnell sehr viel ausgebaut werden, vor allem Photovoltaik, aber auch Windenergie an Land und Wasser. Und nicht nur der Ausbau ist ein Problem, auch der Transport der Energie vom Norden in den Süden bleibt eine Herausforderung. In unseren Nachbarländern stellt man sich diesen Herausforderungen allerdings erheblich pragmatischer, was ein Blick auf die niederländische oder auch die belgische Küste zeigt. Auch der europäische Übertragungsnetzbetreiber TenneT arbeitet kräftig an der Klimawende. Jakob Meyer war dabei.
Die Klimawende macht ganz schön Arbeit. In einer Fabrikhalle in Antwerpen bauen Fachleute der Firma TenneT ein Umspannwerk auf Stelzen. Es wird in der Nordsee neben den Windparks stehen. Eine Stahlkonstruktion mit 3 Stockwerken, 25 Meter hoch und 35 Meter breit, 4000 Tonnen schwer. Projektleiter Güssi Thör führt über eine Bautreppe ins Innere.
Hier sind wir im Herzen der Plattform. Das sind die Haupttransformatoren. Sie wandeln die 66 kV in 220 kV um. Es gibt 2 an Bord. Wenn einer ausfällt, können wir das Dach aufmachen und ihn auswechseln.
Noch stehen überall Gerüste. Kräne hieven Bauteile in die oberen Stockwerke. Innerhalb der Station werden gerade Kabel verlegt für die Steuerung. Insgesamt 120 Kilometer. 3 dicke Stränge führen vom Boden der Konstruktion nach draußen.
Das sind die abgehenden Kabel, die den Strom von der Station in Richtung Küste bringen. Und die kleineren hier kommen von den Windparks.
In der Plattform gibt es nur einen Raum mit 2 Fenstern. Da kommt noch ein Funkgerät rein und eine Matratze, falls jemand für Wartungsarbeiten vorbeischaut. Eigentlich soll das Umspannwerk auf See alleine laufen und mindestens 40 Jahre lang Wind und Wellen trotzen. Damit die feuchte Seeluft die Konstruktion nicht angreift, wird innen leichter Überdruck aufgebaut. In Wijk an See kommt der Windstrom an Land. Das Kabel führt unter dem Deich hindurch. Dafür hat der Netzbetreiber eine gigantische Sandburg aufgeschüttet. Nicht alle Anwohnerinnen und Anwohner waren begeistert. TenneT-Managerin Manon Raths redet mit ihnen. Das nutzt beiden Seiten.
Einer der Restaurantbesitzer am Strand sagte, bei mir wird viel Sand angeschwemmt wegen des Piers von Eimeuden. Vielleicht könnt ihr den benutzen. Und das ist nur 1 Kilometer weg. Dadurch konnten wir den Lkw-Verkehr durch den Ort um 95% verringern.
In the village. Wir wollen erklären, nicht überzeugen, sagt TenneT-Managerin Raths. Das Unternehmen misst rund um die Erdkabel Lärm- und elektromagnetische Felder. Man kann Konflikte einvernehmlich lösen, aber der Wille muss da sein, erklärt TenneT-Sprecher Matthias Fischer. Und er betont,
die Energiewende wird man auch sehen. Also man muss akzeptieren, dass wir in einem Industrieland wie Deutschland in bestimmten Bereichen diese Infrastruktur aufbauen müssen.
Schließlich drängt die Zeit angesichts der ehrgeizigen Klimaziele, die nicht zu erreichen sind, ohne dass viel mehr Strom aus Sonne, Wasser und Wind in den Süden fließt, auch und gerade von der Nordsee.
In den ersten 10 Jahren haben wir jetzt etwa 7 Gigawatt installiert in der Nordsee. Bis 2030 sollen es nun 30 Gigawatt werden, Nordsee und Ostsee. Und dann eben 70 Gigawatt bis 2045. Man kann also grob sagen, wir müssen in der Hälfte der Zeit in Zukunft doppelt so viel Netzausbau schaffen.
Projektleiter Güssi Tür zieht mit seinem Team die Strippen für die Klimawende. Er strahlt, wenn er vom Dach der Plattform in die Halle schaut.
Wir arbeiten hier mit einigen hundert Leuten, um das aufzubauen, um die Energiewende zum Laufen zu bringen. Ja, ich denke, wir können alle stolz sein auf das, was wir hier machen.
Das Fabrikgelände in Antwerpen war mal eine Schiffswerft. Es liegt direkt an der Helde. Im Sommer wird die Plattform über den Fluss in die Nordsee gezogen und auf das gelbe Stahlgerüst gesetzt, das schon 18 Kilometer vor der niederländischen Küste wartet. Im kommenden Jahr fließt der erste Strom.
Jakob Meyer stellte uns die Strippenzieher der Klimawende in Antwerpen vor. Seit 2007 schließen sich europaweit immer mehr Kommunen dem Zero-Waste-Netzwerk an, mit dem Ziel, den Abfall in den Städten zu reduzieren und mehr Produkte zu recyceln, beziehungsweise viele Neuanschaffungen durch Ausleihangebote gleich zu verhindern, Stichwort Nachbarschaftshilfe oder Carsharing. Seit 3 Jahren versuchen nun auch die ersten deutschen Städte, den Status einer Zero-Waste-City zu erlangen. Was sie dafür leisten müssten und welche Schwächen das Programm an sich hat, das schildert Juliane Neubauer.
139 Kilo Abfall im Jahr sammeln Leipzigerinnen und Leipziger im Durchschnitt, sagt Tobias Peter, Fraktionsvorsitzender der Leipziger Grünen. Er hat sich im Oktober dafür eingesetzt, dass Leipzig sich dem europaweiten Zero-Waste-Netzwerk anschließt. Gemeinsam mit der Stadtreinigung wird die Kommunalverwaltung nun eine Strategie vorlegen, wie Leipzig langfristig rund die Hälfte des Abfallaufkommens einsparen kann. Tobias Peter.
Also man rechnet so ungefähr so 100 Euro pro Tonne im Jahr kostet es, um Abfall einfach zu entsorgen und wieder zu verwerten oder ähnliches. Dann spart man natürlich, je mehr man Abfall einspart, auch genau diese Kosten ein und kann sie dann eben auch ein Stück weit in sinnvollere Dinge stecken.
Peter hat auch schon eine Idee. Er hofft, dass sich in seiner Stadt eine Kreislaufwirtschaft etabliert, die zusätzliche Jobs schafft. Nach Peters Rechnung würden durch diesen recyclingorientierten Ansatz aus einem Arbeitsplatz in der derzeitigen Entsorgungswirtschaft 10 neue entstehen. Fachkräfte würden dann sortieren oder reparieren. All das ist arbeits- und personalintensiv. Bisher gibt es noch keine Zero-Waste-City in Deutschland. Seit 2018 bemüht sich Kiel um den Titel. Die Landeshauptstadt ist jetzt die erste Stadt mit Kandidatenstatus. Nun müssen die ProjektleiterInnen eine Kriterienliste des Netzwerks erfüllen, unter anderem das Thema in der Bevölkerung bekannt machen und eine Lenkungsgruppe gründen, bestehend aus allen relevanten politischen, wirtschaftlichen und bürgerschaftlichen Entscheidern. Das ist schon geschehen, erklärt Selina Kahl vom Umweltschutzamt Kiel.
Wir haben die Möglichkeit, wenn wir die Maßnahmen so umsetzen und unsere Ziele erreichen, auch langfristig, dass wir eine Reduktion der Restabfälle um 70% erlangen können. Und das ist natürlich extrem viel. Gleichzeitig zählt das natürlich auch auf das Klimaschutzkonto ein, wo wir eben ganz massiv CO2-Emissionen im Kieler Stadtgebiet verringern können, aber natürlich auch entlang der Wertschöpfungskette.
2007 bekannte sich als erste Stadt Capannori in Norditalien zum Zero-Waste-Ziel. Dort hatte sich eine Grundschullehrerin dafür eingesetzt, die Abfallsituation in der Stadt zu verbessern. In 10 Jahren hat die Kommune ihre Abfallmengen pro Kopf um über 40% reduzieren können. Heute zählen sich rund 450 Kommunen und Städte zum Netzwerk. Keine der Zero-Waste-Städte schafft es, komplett müllfrei zu wirtschaften, gibt Jack McQuibben, Koordinator des europaweiten Netzwerks, zu. Eine der Kernaufgaben der Zero-Waste-Cities ist es, den Restmüll zu analysieren. Was kann bei uns nicht recycelt werden? Ist es ein bestimmtes Material oder vielleicht Produkte bestimmter Unternehmen? Wir wollen die Kommunen dabei unterstützen, zu diesen Unternehmen hinzugehen und ihnen das vorzurechnen. Denn für die Entsorgung der Produkte zahlt am Ende die Bevölkerung. Wir möchten erreichen, dass das Unternehmen selbst dafür zahlt oder einfach Mehrwegoptionen anbietet. Auch Greenpeace unterstützt die Zero-Waste-Idee. Denn Ressourcenschutz ist Umweltschutz, sagt Viola Wohlgemuth von Greenpeace Deutschland. Sie hofft, dass umfangreiche Mehrwegsysteme selbstverständlich werden, zum Beispiel mit Hilfe von Bibliotheken. Nicht nur für Bücher, sondern auch für Werkzeuge, Textilien, Haushaltsgeräte und anderes. Die Umweltaktivistin befürchtet, dass das Zero-Waste-Netzwerk nicht ausreicht, um die Situation maßgeblich zu verbessern.
Solange, und das ist leider im Moment der Fall, das Produzieren von Müll, das Übernutzen von Ressourcen weltweit Geschäftsmodell trächtiger ist, als die Alternativen zu nutzen und Ressourcen zu schützen, wird sich das Konzept nicht durchsetzen. Deswegen brauchen wir gesetzlich Regeln, die das unterstützen.
Aktuell sind neben Kiel in Deutschland unter anderem auch München, Düsseldorf und Köln auf dem Weg zur Zero Waste City. Wer es ins Netzwerk geschafft hat, aber seine erklärten Ziele nicht erreicht, kann auch wieder rausfliegen. Tobias Peter aus Leipzig glaubt, dass dieser Ansatz den Ehrgeiz der Mitglieder stärkt.
Was gibt doch nochmal einen ganz anderen Druck in solche Prozesse rein, wenn man weiß, okay, da ist eine Instanz, die guckt auch, dass das umgesetzt wird. Und es gibt auch andere Städte, die gucken, dass es umgesetzt wird. Und ich sag mal, wenn es nicht umgesetzt wird, kann man im Zweifel auch diesen Titel verlieren. Und das ist natürlich etwas, was dann so peinlich ist, dass man das natürlich nicht möchte.
Und wir bleiben beim Müll. Die Corona-Pandemie produziert auch riesige Müllberge. Wegen gebrauchter Spritzen, verwendeter Testkits und alter Impfstoffflaschen hätten sich zehntausende Tonnen medizinischer Abfälle angehäuft. Das stellte die Weltgesundheitsorganisation in einem heute veröffentlichten Bericht fest. Die Weltgesundheitsorganisation fordert Anstrengungen, um den Verpackungsmüll zu verringern und möglicherweise recycelbare Schutzkleidung zu entwickeln. Die Organisation schätzt, dass allein die etwa 8 Milliarden verabreichten Impfstoffdosen weltweit zusätzliche 144.000 Tonnen Abfall in Form von Glasfläschchen, Spritzen und Sicherheitsboxen erzeugt hätten. Dazu kommen Milliarden Testkits und Schutzausrüstung wie Handschuhe oder Kittel.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ab heute gelten EU-weit strengere Regeln fürs Reisen, denn die Gültigkeit der EU-Impfzertifikate erlischt automatisch 9 Monate nach der Grundimmunisierung. Um leichter die Grenzen zu passieren, müsste eine Boosterimpfung erfolgt sein. Eine Erleichterung beim Nachweis des Impfstatus könnte aber immerhin eine Karte im Kreditkartenformat sein. Tom Funke hat sie sich mal genauer angeschaut.
Die Anbieter heißen Immunkarte, Impfkarte oder Immun-ID und machen im Prinzip alle das Gleiche. Sie drucken den QR-Code, also den Code, den man entweder nach der Impfung beim Arzt, im Impfzentrum oder in der Apotheke bekommt, auf eine scheckkartengroße Plastikkarte. Diese kann dann bei einer Kontrolle den gelben Impfpass ersetzen, der in einigen Bundesländern schon gar nicht mehr akzeptiert wird, vor allem weil viele Fälschungen im Umlauf sind. Unterschiedlich ist der Weg, wie der QR-Code zur Druckerei kommt. Bei einigen Anbietern kann der Kunde das Impfzertifikat direkt auf einer Webseite hochladen. Andere Anbieter arbeiten mit Apotheken zusammen. Auch die Kölner Apothekerin Lydia Wawas von der Rheinbogen-Apotheke bietet diesen Service seit Januar an.
Vor allem für Patienten, die keine Smartphones haben oder jetzt nicht so technisch affin sind, dass sie das einfach nicht zurecht damit kommen. Aber auch haben wir viele Beispiele für Leute, für junge Leute, die sehr viel im ihr Sport aktiv sind und so weiter. Es ist einfach praktisch, nur einfach die Karte muss man nur vorlegen und abscannen und muss man sich keine Sorgen machen. Mein Handy hat keinen Akku oder habe ich ein neues Handy und dann jetzt wieder mal meine Zertifikate eingescannt.
Im Schnitt, sagt Wawas, wollen etwa 10 bis 15 Kunden täglich das Impfzertifikat fürs Portemonnaie. Der dafür benötigte QR-Code für das digitale Impfzertifikat der EU kann, wenn noch nicht geschehen, bei der Apotheke mithilfe des gelben Impfausweises erzeugt werden. Lydia Wawas erklärt, wie es dann bei ihr in der Apotheke weitergeht.
Man kann es dann entweder vom Papierblatt abscannen oder mal vom Handy, wenn jemand schon mal am Handy das eingespeichert hat. Und danach scannen wir das dann weiter, geben wir das im Auftrag an den Anbieter und geben wir Adresse, weil der Patient bekommt das dann nach Hause zugeschickt und das ist eigentlich alles.
Der Service kostet bei den meisten Apotheken und vielen Anbietern rund 10 Euro. Anders als die Corona-Warn-App und die sogenannte Kopfpass-App, die mit Steuermitteln finanziert vom Robert-Koch-Institut herausgegeben werden und offizieller Teil der deutschen Anti-Corona-Strategie sind, müssen die Karten aus Kunststoff privat finanziert werden. Ein Anbieter solcher Karten ist der Apotheker und Unternehmensgründer Nikolai Alemi. Er versichert:
Das Ganze läuft über deutsche Server, also geht nicht an irgendwelche Drittstaaten. Diese Daten werden dann nach 14 Tagen gelöscht, also nur für den Druck. Und die Zustellung werden die Daten verwendet und dann gelöscht.
Durch den deutschen Serverstandort soll auch garantiert werden, dass sämtliche in Deutschland geltenden Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Auch alle, die ihr Impfzertifikat direkt über eine Website an die Anbieter übertragen, sollten kontrollieren, ob die Datenübertragung verschlüsselt erfolgt. Gängige Browserprogramme zeigen solche sicheren Webseiten in der Adresseingabezeile an. Achten sollten Kunden hier auf ein Schlosssymbol.
Tom Funke mit dem Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Moritz Küpper mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem auch um die Debatte um die berufsbezogene Impfpflicht. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.